Ich hoffe, ich habe das sehr konkret und praktisch gemacht, wie man sich abends fragt. Ja? Und ich möchte auch, dass ihr das, was ihr euch was als Vision mitnehmt oder was euch auf den Weg geführt habt, sehr praktisch und konkret macht. Fallt bitte nicht auf diese ganz großen, klassischen Verkaufsschlager ein. Erleuchtung, Realisierung und so. Mitgefühl, Unbegrenztes und all solche Sachen. Das ist nicht nur zu dick, sondern hindert uns daran zu praktizieren. Da gibt es irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollen, und darunter läuft unser Leben ab. Das ist nicht der Punkt. Wenn Helga mir dann berichtet, ja, das war heute gut. Da hatte ich die Situation, da konnte ich zurücktreten, da war ich da, da war ein Lächeln, da war Verständnis. Und wenn sie einige von diesen Punkten so auflisten konnte, dann sagt sie sehr oft, das war jetzt ein so guter Tag, jetzt könnte ich abtreten, jetzt könnte ich sterben. Das war's. So sollte ein menschliches Leben sein. Sehr oft in unserem täglichen Leben ist es nicht so. Und das sage ich ganz bewusst von mir. Ich weiß nicht, was euch ist. Aber auch nach vielen, vielen Jahren der Praxis, das, was man so Praxis nennt, habe ich immer noch Situationen des Zusammenstoßens, ne? So nennt man das freundlicherweise. Ich habe eine Position und der andere hat eine andere Position. Und jetzt hake ich. Und ich merke, ich werde eng. Und komme in den Verteidigungsmodus oder der beste Angriff ist die beste Verteidigung ist der Angriff. Ja, komme in den Angriff rein. Ich werde hart. Und es ist so, als wenn diese Energie sich sozusagen verselbstständigt. Ja? Es ist so etwas, wenn man ganz genau hinschaut, und da hilft uns diese Praxis, dass wir merken, wie sich das aufbaut. Wir haben hier so ein schönes Lied, das singen wir im Morgenkreis, von Adam Meck übernommen. Genau. War doch friedlich, meint es gut. Und plötzlich kocht die Wut. Das ist so mitten aus dem Leben gegriffen. Ja. Aber eigentlich ist es nicht plötzlich. Man merkt so richtig, wenn man genau hinspürt, dass sich da etwas zusammenzieht. Man hat noch so eine, ich, nicht man, ich, hat noch so eine Pufferphase. Also jetzt noch ein Wort, okay, aber hoffentlich das nicht. Und so. Und wenn ich jetzt antworte und der andere gibt dann hoffentlich bei, dann haben wir das wieder so einigermaßen in den Griff gekriegt. Ja? Und wir beide haben so, jeder so für sich abgeklopft, wie weiter gehen kann. ohne dass es direkt zum Eklat kommt. Und ich mache dann immer so die Faust, ja, so das hier. Das ist, glaube ich, ein deutsches Bild, ne? So. Und das ganz Eigenartige bei diesem ganzen Event, sagt man da, oder Episode, ja, das baut sich auf, das ist manchmal wie ein Sturm. Und wenn es eine bestimmte Energie hat, kann man das nicht mehr stoppen. Kennt ihr das? Kennt ihr das auch, ja?
Nein.
Na, eigentlich nicht, ne? Na, alles klar. Okay, gut, aber es könnte ja sein, dass euch das mal in Zukunft passiert, dann könnt ihr an mich denken. Ich will nämlich auf etwas Bestimmtes hinaus, uns deutlich zu machen, wenn sich diese Energie zu einem bestimmten Maß aufgebaut ist, hat die eine eigene Energie. Und glaubt nicht, dass irgendeine Praxis dieser Welt das verhindern kann. Beziehungsweise euch dann, wenn ihr so richtig hoch seid, sagt er, einen Moment. Gemeinschaft für achtsames Leben, dreimal atmen. Hat das jemand gekonnt schon mal? Auch nicht, ne? Hilft also die ganze Vereinsmeierei nichts, nicht? Die dreimal atmen kommen zu spät. Und ich möchte immer wieder Menschen warnen, wo man die Praxis ansetzt und wo nicht. Es ist ganz einfach so, dass in solchen Situationszusammenstößen, so nenne ich das jetzt mal, ein bestimmtes Energiefeld von uns wachgerufen wird. Ein bestimmter Geist, den nennen wir im Allgemeinen der konditionierte Geist. Das ist der Geist des normalen Bürgers. Von uns. Von mir. Ist angefüllt mit Vorstellungen, Ideen, Behauptungen, Meinungen und grundsätzlich verbunden eben mit einer Position. Das bin ich. Das denke ich. Das erwarte ich. So. Das ist meine Meinung, das ist meine Sichtweise. Das ist eine bestimmte Position, die ich beziehe. Und aus der heraus ich jetzt operiere. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, prüfe ich automatisch ab, wenn ich nicht bewusst bin. Ob das auch so ist, ob das alles so passt. Und wenn das nicht passt, dann gehen wir automatisch hoch. Wir versuchen, die Realität dorthin zu kriegen, wie wir sie erwarten. Ich versuche das immer wieder deutlich zu machen und viele Menschen, auch Altpraktizierende, verstehen das nicht. Wir meinen immer, es ist die Umwelt. Wenn der mich nicht so angeguckt hätte, hätte ich nicht. Wenn die nicht gesagt hätte, dann hätte ich nicht. Wenn das nicht passiert hätte, wäre, dann hätte ich nicht so reagiert. Und damit sind wir tiefgründig Materialisten. Wir haben die Vorstellung, den Glauben, die Überzeugung, das Äußere hat automatisch Macht über uns. Es gibt so immer so einen schönen Hinweis, der blaue Himmel. Und die Sonne und das Heitere und so. Ne? Ja. Und das soll uns irgendwie fröhlich stimmen. Es gibt aber leider genügend Situationen, da ist der Himmel blau und die Sonne scheint und wir sind ziemlich deprimiert. Das dürfte gar nicht sein. Ist das so? Wenn wir also wirklich Materialisten sind, müssten wir davon ausgehen, das ist immer so. Wenn da nur ein einziges Mal von abgewichen ist, das ist die Logik, stimmt es nicht. Und grundsätzlich stimmt es nicht. Das Äußere, so sagt man schön auf Deutsch, triggert etwas an in mir. Ich habe eine Situation und in die gehe ich automatisch mit meiner Vorstellung. Und wenn die Situation meiner Vorstellung entspricht, bin ich glücklich. Alles okay, war wieder ein toller Tag heute, alles lief, alles flutschte, alle benahmen, wie ich wollte. Aber wenn die Situation dem nicht entspricht, fangen wir an und haken. Und dieses Haken, Das heißt, es wird eng. Ich gehe zurück, ich falle in meine Position, aus der heraus ich operiere. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dahin hören, das Miteinander teilen. Es ist nicht die Umwelt. Und ich sage dann immer für uns dazu, nicht alleine. Wir westlichen Nicht-Buddhisten dürfen durchaus da noch draußen ein bisschen drehen. Ja, dies noch mal ein bisschen korrigieren und das noch mal ein bisschen korrigieren. Das ist okay. Aber grundsätzlich soll uns klar sein, das, was wir erleben, entsteht durch unsere Vorgabe, durch unsere Beziehung zur Realität. Und das ist sicherlich ganz spannend, auch in Gesprächsrunden mal miteinander zu teilen, wie sehr ich das nicht glaube. Wie sehr wir im Gespräch immer wieder sagen, und da hat so und so, und dann war aber das, und die hat dann aber, und da musste ich doch. Ja. Und allein bei diesen Sätzen müssen wir schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Spiritualität, was immer wir uns darunter verstehen, heißt dieser andere Ansatz. Der Geist ist es. Und der Geist heißt unsere Einstellungen, Vorstellungen, Ideen und so weiter. Das ist das Entscheidende. Denn daran kann ich was tun. Ich kann meine Einstellungen überprüfen, meine Glaubensbekenntnisse verändern. Wir alle versuchen, die Umgebung zu verändern, aber das ist immer ziemlich anstrengend, kostet viel, viel Energie und meistens nicht erfolgreich. Es gibt so manche liebevolle Mutter, die nun 30 Jahre lang versucht, ihren Ehemann zu verändern. Und es klappt immer noch nicht. Naja gut, dann versuchen wir es nur nochmal. Ja. Oder man versucht, den Nachbarn dorthin zu kriegen, dass er liebevoll ist. Klappt auch nicht immer. Ich hoffe, ich mache das deutlich als zweites. Unsere Vision, die wir haben, steht auf einer Einsicht. Und ich weise immer wieder auf jemand hin, ein Stoiker, sagt euch der Ausdruck, was Stoiker, die Stoa, seine griechische philosophische Welteinstellung schon mehr, Marc Aurel, Seneca, und den ich immer wieder erwähne, ist Epiktet. Ungefähr so um Christi. Und Epiktet hat so ein kleines Büchlein geschrieben, Handbüchlein der Moral. Ganz, ganz schön. Und das ist schon sehr buddhistisch, sehr buddhaistisch. Und da heißt dieser eine Satz, den ich immer wieder erwähne, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung über sie. Das habe ich gerade gesagt. Und das ist das zweite Geschenk sozusagen oder die kleine Aufgabe. Immer wieder nachprüfen, ist das, was dort draußen passiert, wirklich etwas, was automatisch etwas tut mit mir oder was mache ich damit? Wie ist meine Einstellung, wie ist mein Verhältnis zur sogenannten Realität. Okay? Ganz spannend. Und obwohl ich das immer wieder behaupte, deswegen sitze ich hier, ja, gibt es genügend Situationen, wo ich nicht dran glaube. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht anders kann als. Und jetzt kommt etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Wenn ich dann meistens hinterher die Situation nochmal reflektiere, und das gehört mit zu unserer Praxis, besser wäre natürlich gleich im Moment. Ja. Zurücktreten. Mindestens 3 Atemzüge, es kommt darauf an, wer gerade vor mir ist. Ja. Bei Susanne reicht einer, ja, bei anderen brauche ich 10. Innerlich zurücktreten und sagen, einen Moment mal. Ist es wirklich so, dass das nur so geht, wie ich mir das vorstelle? Hat nicht vielleicht der andere die gleiche Vorstellung, dass es alles nur so geht, wie er sich das vorstellt? Zwei Unbewusste macht nicht nur zwei Unbewusste, sondern macht Unbewusstheit im Quadrat. Und wir kennen das gut, da steht man so voneinander und brüllt sich an und keiner weiß warum. Irgendwie hat das angefangen und hinterher versucht man das dann auseinander zu divinieren. Ja, da hast du aber gesagt und ich habe aber. Und dann kamst du und nicht, den Schuldigen finden. Es bringt gar nichts. Es hat noch nie was geholfen. Innerlich zurücktreten. Und wenn ihr das ein einziges Mal nur erlebt habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Da könnt ihr sagen, ich hätte mich doch anders verhalten können. Irgendwie habe ich es verpasst, das nicht zu machen, wie ich es immer tue, sondern es gab eine, ich nenne das immer eine Option, eine Möglichkeit. Hat das schon mal jemand erlebt? So eine Situation, wo du normalerweise nach vorne trittst, aus dem alten Muster heraus, und dann trittst du innerlich so ein bisschen zurück. Und wie gesagt, oft genug ist das hinterher, dass man das nochmal nachspürt und sagt, warum ist dir das in dem Moment nicht eingefallen? Kennt ihr das? Ja. Ist ganz klar, warum uns das nicht einfällt. Wenn ich erst so eng bin, fällt uns nichts mehr ein. Da sind wir raus. Da sind wir eng und klein und sitzen auf dieser harten Energie. Da kann uns nichts mehr einfallen. Worauf ich also hinaus will in diesem Fall ist, dass in uns unter bestimmten Bedingungen, wenn wir zurücktreten, unseren Geist nicht in die Enge bringen, sondern ihn so ein bisschen wieder öffnen. In uns ist, wenn man so will, die Weisheit, was ich mache. Es ist keine absolute Weisheit. Ja? Sondern es ist lediglich so ein gutes Wort ist kreativ werden. Ein anderes Wort ist Option finden. Und dass das andere Wort ist, einen flexiblen Geist entwickeln. Ich hänge nicht mehr automatisch vorne, trete etwas zurück und sage, ich könnte das ja jetzt auch mal so sehen. Dann sind wir draußen. Dann können wir das abends ganz beruhigt für den Tag ablegen und sagen, da geht's weiter. Glaubt nicht, dass ihr euch auf diese Situation in eurem Leben mit diesem Geist vorbereiten könnt. Ich bin ganz sicher, ihr habt das alle schon gemacht. Ihr habt euch vorgenommen, das nächste Mal, wenn die wieder sowas sagt oder der das tut, bleibst du cool. Und das war ernsthaft. Also das war nicht Schauspieler, das war richtig ernsthaft vorgenommen. Ist das so? Ja. Und dann kommt die Situation, haben sie uns. Auch so? Ja. Und in dieser Weisheit sozusagen stehen wir in dieser sogenannten Tradition. Es gibt diese Vorstellung, dass man nun seinen konditionierten Geist so langsam verändert, dass man ihn bearbeitet, dass man die Einsichten verändert, dass man dies und jenes übt und so ganz langsam wird man dann so ein bisschen weicher und liebevoller und freundlicher, ja, bis zum nächsten Augenblick. Ja? Und dann weiß man ganz klar, aha, da hast du noch was, woran es dran zu arbeiten gilt. Hm? Ja? Und das alles heißt dann, it's a lifetime's work. Es hört nie auf. Ewig und unendlich. Und ich möchte euch ernsthaft bitten, daran nicht zu glauben. Das ist nicht unsere Vorgehensweise hier. Es mag daran liegen, dass ich nicht genügend Buddhist bin, um das alles ernst zu nehmen und mich wirklich an diese Gesetze und die Vorstellung und das und die Freundlichkeit und so zu halten. Ich habe irgendwo ganz intuitiv eine andere Vorstellung. Und die möchte ich euch eben mitteilen. Wie gesagt, die Voraussetzung ist erstens mal, dass ich mitbekomme, dass ich mich beginne zu verkrampfen. Das ist eine Erfahrung. Und es geht jetzt nicht darum, warum ich mich verkrampfe. Es geht nicht darum, jetzt den Dialog zu hören. Wie kann man bloß und ist ja unmöglich und ähnliches mehr. Sondern mir geht es nur darum, dass wir mitbekommen, wir beginnen uns zu verkrampfen. Das ist eine ganz schwere Übung. Das verlangt sehr viel Wachheit und Bewusstheit im Moment. Wir alle, obwohl wir alle keine ausgewachsenen Sizilianer sind, sind alle impulsiv. In bestimmten Augenblick fliegen wir einfach durch. Und es ist eine ganz hohe Praxis, und darauf möchte ich euch hinweisen, mitzubekommen, dass ich beginne, mich zu verkrampfen. Dass ich beginne, mich eng zu machen. Und das spüren wir. Es ist ein ganz klares Erleben. Die Schultern verziehen sich, das Gesicht verzieht sich, die Faust geht zu, im Magen, im sogenannten Solarplexus verkrampft es sich. Alles Mögliche taucht auf. Ja? Und das alles nur, weil ich auf meine Position ziehe. Ja? Das reicht. Wenn ich das mitbekomme, habe ich schon die halbe Befreiung in der Tasche. Bitte an dieser Stelle, wenn ihr in eine Situation hineingeht, nichts anderes tun, als euch zu spüren, wie ihr mit der Situation umgeht. Aber nicht mental und nicht psychologisch. Das kann man alles machen, alles fein, aber meistens haben wir da keine Zeit für. Aber ich spüre, ich mache mich eng. Selbst dann, wenn ich es vermeintlich erst dann spüre, wenn es schon durchgeknallt hat. Es hat sich in mir aufgebaut. Es ist nicht so wie dieses Lied vom Adamek. Und plötzlich ist die Wut da, die ist nicht plötzlich da. Es geht vielleicht schneller als sonst. Wenn ich mit jemand anders zusammen bin, merke ich so richtig, wie sich das langsam aufbaut. Das habe ich vorhin erwähnt. Es gibt Situationen, da baut sich das fast nicht auf. Und trotzdem, das Erfahren ist das Gleiche. Ich komme in eine Situation hinein, ich ganz, ganz tief unbewusst bewerte ich die Situation. Der amerikanische Ausdruck heißt to appraisal, the appraisal. Ich gebe es einem Wert. Das ist ganz tief in unserem Unbewussten eingebaut. Die Vorstellungen, die Wertevorstellungen, die Ideen, vergangenheitliches Muster und ähnliches mehr. Ja? Und damit gehe ich an die Situation ran. Das alles läuft im Unbewussten ab. Das Einzige, was uns, nicht das Einzige, aber das, was uns sehr konkret für uns fassbar ist, ist dieses gesamte Körpergeist-Empfinden. Probiert es aus. Ja? Dieses sich zurückziehen, das Engwerden. Und mit diesem Engsein ist ein ganz bestimmter Komplex von Erleben verbunden. Irritation, das englische Wort heißt Uneasiness. Uneasiness ist sowas wie nicht leicht, ja? Ich fühle mich nicht wohl sozusagen. Und wir alle können das erleben, wenn wir in Situationen uns so verhalten, aus dieser Position heraus, fühlen wir uns alle unwohl. Ganz egal, wie wir uns verhalten. Ich kenne keinen Menschen, der sich wohl damit fühlt, dass er andere schlägt, dass er lügt und tritt und ähnliches mehr. Es gibt keinen Menschen, es sei denn, er ist hochdogmatisiert. Ist möglich für uns Menschen. Aber wir als Praktizierende, wie das so schön heißt, sind unangenehmerweise sensibel. Das macht die Praxis. Wir kriegen das mit, was wir früher nicht mitgekriegt haben. Und das ist das, weswegen dann oft genug Leute sagen, ich war ja früher nicht so. Jetzt merke ich erst das durch die Praxis. Ja, ja, natürlich. Dafür ist die Praxis da. Uns sensibel zu machen, uns empfindlich zu machen. Es gibt Menschen, die kommen hier hin und dann setzt man die dort auf das Kissen. Das ist so unser Job hier. Und dann wissen die, aha, Meditation heißt nicht denken. Ich vermute, dass bei euch auch einige diese Vorstellungen haben. Wenn ihr das habt, werdet ihr merken, dass das nicht geht. Und dann kommen Menschen an und sagen, es ist ja, ich habe nicht gewusst, dass ich so viel denke. Dass ich eigentlich ständig denke. Und dann merkt man, dass man beim Essen auch noch denkt. Und dann merkt man, dass man bei der Gehmeditation auch noch denkt. Ja? Und dann merkt man, dass man das Denken nicht abstellen kann. Und dann gibt es Leute, die verlassen schleunigst die Praxis, damit das aufhört. Denn früher haben wir das alles nicht gemerkt, oder? Ich warne euch, Praxis macht sensibel, macht empfindlich. Wir sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und es ist ganz wichtig, jetzt wieder zu sagen, an mir. Das ist so eine große Gefahr in spirituellen Gemeinschaften. Man achtet auf die anderen. Achtsamkeit wird jetzt ein Strafschwert. Ja, ja, das wisst ihr, wie das geht. Ja? Man guckt dann, also man ist sehr sensibel. Ja? Plötzlich wird also der größte Rabiat wird empfindlich. Ich reagiere immer schon darauf. Ich weiß nicht und so. Ja? Es ist eine Frage, dass ich mehr zu mir komme, dass ich beginne, mich zu fühlen. Das ist ein Geschenk für einen Menschen. Die meisten Menschen haben so einen Panzer um sich herum und fühlen sich nicht. Praxis macht uns empfindlich, damit wir mitbekommen, was in unserem Geist passiert. Damit wir frühzeitig mitbekommen, dass wir uns jetzt eng machen, dass wir uns dicht machen. Und wenn wir wirklich lange praktizieren, dann kriegen wir auch noch mit, was an Vorstellungen, Ideen und Behauptungen auf die Situation geworfen wird. Das wäre die Praxis. Für mich ist immer sehr, sehr erhebend und erhellend die Konferenzen des Dalai Lama mit westlichen Wissenschaftlern nachzulesen. Davon gibt es sogar eine Buchreihe. Und ganz besonders natürlich dann, wenn es darum geht, mit dem Geist zu arbeiten, wenn Psychologen und Neurowissenschaftler mit ihm zusammenkommen. Und ich glaube auch zwar David Richardson, einer dieser ganz berühmten Neurophysiologen, der das dem Dalai Lama aufgelistet hat, wie das geht so im Geist. Und dann kommt dies und dann kommen die Emotionen und so. Ja? Und der Dalai Lama sagte, und da oben? Naja, sagte der Richard. Appraisal, you know, it's unconscious. Das passiert dann so in dem Zusammenhang. Da kommt und dann kommen die Feelings. Das ist das, was wir... Nee, sagt der Dalai Lama. Nee. Nix unconscious. Da ist es. Und Richie sagte ganz klar, das geht nicht, Ihre Eminenz, Your Holiness. It's unconscious. Yes, said the Dalai Lama, because of that we practice. Okay, was ich also jetzt hier mache, dass ich damit so ein bisschen rumschiffe, ja, und sage, okay, was wir mitbekommen, ist, dass wir dicht machen. Ist das okay? Ja? Klar? So. Also wieder so eine kleine Aufgabe. Kriege ich das mit? Wie erlebe ich das? Was ist da alles mit verbunden? Und an die Aufgabe vorher angeknüpft, ist mir bewusst, dass ich das mache, durch meine Vorstellungen, die ich an die Realität tue. Es ist mein Verhältnis zur Realität, das mich eng macht und damit habe ich jetzt den ganzen Schlamassel im Kopf. Wut, Ärger, Eifersucht, Neid und. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, das sind Ergebnisse. Die können wir nicht verschwinden lassen. Wir können nur den ersten Ansatz verschwinden lassen. Wie gesagt, heute möchte ich euch einen anderen Ansatz mitteilen. Das ist der Hauptansatz dieser Schule, in Anführungszeichen. Ich spreche also davon, dass wir uns zusammenziehen. Es gibt einen Ausspruch von einem tibetischen Tulku Rinpoche, einem der bekanntesten, berühmtesten Meditationslehrer in der letzten Zeit. Er ist 1996 gestorben. Tulku Urgyen Rinpoche. Er hatte viele westliche Schüler. Francesco Varela, Ken Wilber. Und ich weiß, dass mindestens eine Person hier den Sohn kennt von ihm. Yongi Mingye Rinpoche ist der Sohn von Tulku Urgyen Rinpoche. Tulku Urgyen hat 4 Söhne und die sind alle große Meditationslehrer. Chokyi Nima, Yongi Mingye und noch 2 andere. Urgyen hat das ganz simpel einmal zusammengefasst, was ich heute darstelle. Der Unterschied zwischen einem Buddha und einem, er nennt das normal sentient being, das sind wir, normale, immerhin noch fühlende Wesen, aber normal. Der einzige Unterschied ist, dass die Zweiten, das sind wir, eine enge Sicht haben. Unser Geist ist eng und er hat das verglichen mit der Faust, die den Space, den Raum in sich einschließt. Ein Buddha hat eine offene Hand. Da ist kein Raum eingequetscht. Da ist keine Enge. Da ist keine Ich-Bezogenheit. Aber nicht in diesem bewussten psychologischen Ich, nun komme ich mal aus meinem Ego raus, sondern in dem Geist, der offen ist und wach und klar, gibt es alles diese Geistesfaktoren, die wir gut kennen. Im Buddhismus nennt man die immer Gier, Hass und Verblendung und dann den ganzen Rest. Gibt es dort nicht. Sind einfach nicht da. Und es ist nicht, dass sich irgendjemand angestrengt hat, dass die nicht da. Die sind einfach nicht da. Die gehören da nicht hin. Das ist ein ganz schwieriger Gedankengang für die meisten Menschen. Es gibt einen Geisteszustand, der uns allen innewohnt. Und in diesem Geisteszustand ist alles das, was aus unserem Geist ist, nicht. Das ist ganz schwierig beizubringen. Weil uns das scheinbar nicht erlebbar ist. Und das stimmt nicht. Es ist nicht wahr, dass ihr das noch nie erlebt habt. Es gibt, wenn ihr genau hinschaut, und das war am Anfang mein Hinweis, genügend Situationen am Tag, wo du einfach offen da warst. Wach. So wie so ein Kind. Wir gucken mal da. Stell dir mal vor, was der da macht. Was der da zu mir sagt, ist ja unglaublich. Ja. Naja, gut, dann lassen doch. Wo ist das Problem? Ist nicht mein Problem. Wenn der mich für einen Idioten hält, ist das sein Problem, nicht meins. Oder? Das heißt also, dieser offene Geist steht uns zur Verfügung. Viel mehr, als wir wissen. Und das ist der Weg raus. Nichts anderes. Urgen bringt das einfach so auf einen Punkt, der im ganzen späteren Buddhismus, im sogenannten Mahayana-Buddhismus, die Basis ist. Der Unterschied zwischen einem Buddha und einem normalen sentient being ist die offene Hand und die Faust. Mehr nicht. Jetzt guckt ihr mich so alle an und sagt, na, wie machen wir das? Ja. Und natürlich kommt dann gleich wieder der Gedanke hin, it's a lifetime's work. So Fingerchen für Fingerchen und dann gehen die wieder zusammen und so. Ja? Wir sind ja so arbeitsfreudig. Im Englischen heißt das so schön, no gain without pain. Oder im guten Kölsch sagt, von nichts gibt nichts. Von nichts kommt nichts. Also. Und dann seht ihr Thai über die Wiese gehen. Oder wo auch immer. Ja. Und er hat euch dann hinterher erzählt, wenn ich so gehe, bin ich im reinen Land. Und wenn wir nicht aufpassen, dann denken wir, die Wiese wäre geputzt oder sowas, ja, das reine Land. Und das wäre irgendein Ort, wo der Mensch nun vorstellt zu gehen, ist in irgendwelchen Fantasien, so wie Disneyland oder so. Ja. Und das sagt er überhaupt nicht. Er sagt ganz klar, in dem Augenblick bin ich in diesem großen Geist. Und der Begriff reines Land heißt für einen Geist, der ist frei von Verwirrung, von Hass, von Gier und Ähnlichem mehr. Kommt das an? Der Buddha hat das Nirvana genannt. Jetzt krachen natürlich alle Buddhisten zusammen und sagen, Gott, wovon spricht der? Nirvana. Und Thai ist da ganz locker und hat schon also die heftigsten Buddhisten verärgert. Ja, wenn er sagt, wenn ich ein Glas Tee trinke, in voller Wachheit und Achtsamkeit. Und ich bin ganz da. Bin ich in dem Moment in einem offenen, klaren Geist. Da sind keinerlei Verwirrung, kein Haften, kein Halten wollen, keine Ablehnung. Nichts. Ich bin also im Nirvana. Er ist nie wieder eingeladen worden zu einer Konferenz der Deutschen Buddhistischen Union. Weil alle eine klare Vorstellung davon haben, was Nirvana ist, aber keine Erfahrung. Und das ist das ganz besondere Teil, bringt das in eine ganz simple Erfahrung, wie eigentlich auch Urgyen Rinpoche, für den war das genauso. Sie sind der offene Geist. Und davon hat auch der Buddha gesprochen. Wenn man die frühen Texte nachliest über Nirvana, steht da ganz klar, ein Geisteszustand, a state of mind, ein Geisteszustand, der ist frei von anhaften Ärger und anderen negativen Geistesfaktoren. Simpel. Nichts Besonderes eigentlich. Und wenn wir jetzt in diesem Teil in irgendeiner Weise glauben wollten, das sollten wir, ja, üben wir uns da drin. Das ist alles. Das alles ist natürlich jetzt nicht gleich so da. Ne? Wenn ihr also nachher auf die Gehmeditation geht, dann bitte quält euch nicht damit, in irgendeiner Form das reine Land zu erleben. Ja. Denn das ist im besten Falle eine Vorstellung. Aber eines sollte uns klar sein. Die Praxis hier heißt, den Geist öffnen. Nichts mehr. Keine Arbeit an den Inhalten, keine Psychotherapie, keine Psychologie. Ich sage nichts dagegen. Ich sage nicht das eine oder das andere oder nur dies oder nur das. Ich sage nur jetzt, hier in eurer Gegenwart, das ist unsere Hauptpraxis. Das ist das, was Thai lebt und was ihn hat wachsen und reifen lassen. Ja. Und die meisten von uns haben eine gegenteilige Tendenz. An sich arbeiten, Einstellungen verändern, sich vorzunehmen, das nächste Mal nicht und so. Und das Einzige, was ich uns sage, ist, sensibel und fein genug, in diesem Körper-Geist-System zu sitzen und mitzukriegen, jetzt mache ich eng. Easy. Und in dem Moment, wenn es anfängt, von der offenen Hand so, dass vorne die Fingerspitzen beginnen so ein bisschen zu zucken, dann weiß ich, jetzt passiert da oben was. Jetzt gehe ich eine schiefe Situation mit der Realität ein. Das sagen dann die buddhistischen Formulierungen. Das ist ein neurotisches Verhältnis zur Realität. Das ist alles. Und das ist es auch. Wir erwarten von der Welt, von unserem Leben, von der Realität, wie sie sein soll. Du was anderes und du was anderes und du was anderes. Na, wer soll das alles machen? Ja. Kriegt ja kein Mensch hin. Ist ja nicht machbar. Keine Realität dieser Welt kann das alles bewerkstelligen, was wir erwarten. Das ist klar. Hört sich kindisch an, aber wir tun das. Also wäre es besser, dass wir ein bisschen zurücktreten und schon mal genauer hinschauen. Was liegt jetzt an? Das ist nicht einfach. Einfache Situation, das Frühstücksteam kommt morgens runter, voller Elan und Begeisterung natürlich, klar. Und alle verfügbaren Tassen dieser Community stehen ungespült in der Spüle. Eine Situation. Ein Situationchen. Was machst du nun damit? Es gibt sicherlich verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Eine, die ihr, die meisten von uns kennen, die nennt sich dann Ärger. Vorwurf. Typisch. Nicht? Und so, jetzt kommen sie schon hier hin, ach, sag, wie sie sind, und dann geht das ungespült. Und so, ne? Und das ganze Ding läuft da oben ab. Das ist also der aggressive Typ. Ja, gleich in Ärger. Der andere ist dann der depressiv zurückfallen.
Warum muss ich auch heute Morgen früh gehen?
Haben sie immer mich, poor me. Ne? Jetzt stehe ich da und jetzt muss ich das alles spülen. Und so. Das ist der zweite Typ. Und es gibt den dritten. Das sollten wir sein. Da sollten wir hinschauen und sagen, okay, Folks, Tassen spülen. Wer macht das? Ich habe keine Zeit. Ich muss frühstücken. Ja, dann gibt es auch keine Diskussion. Ne? Und der andere, der Kollege oder Freund oder wer auch immer, muss auch Frühstück machen. Jetzt können wir uns überlegen, wir beiden zusammen, ohne dass das eine Stunde dauert, können wir das Frühstück, die Arbeit des Frühstücks etwas verkürzen, so dass dass einer von uns noch Zeit hat, die Tassen zu spülen. Wäre doch ein Deal, oder? So wird das oft im Leben gemacht. Ohne Ärger. Das ist eine Situation. Und jetzt sehen wir mal zu, wie man so schön sagt, den Griff kriegt. Und nichts von dem, was so normalerweise in unserem Geist abläuft, Ärger oder Verzweiflung, findet statt. Ich trete von vornherein zurück, gucke mir die Situation an und finde eine vernünftige, machbare Lösung. Ist das was? Ja? Ich könnte auch zum Beispiel, das würde ich dann machen, runtergehen hier, am besten nach der ersten Sitzperiode, wenn das kleine Glöckchen kommt. Ihr wisst, wovon ich vorher, wenn der sogenannte King anfängt. Wenn das kleine Glöckchen kommt, würde ich die Tür aufmachen, nur einen kleinen Augenblick. Ich brauche mindestens zwei Leute, die Tassen umspielen. Und ganz hundertprozentig sind zwei Leute mindestens bereit, das zu tun. Und nichts von dem, was sonst im Geist passiert, findet statt. Das sind nämlich Optionen. Die klappt nicht immer. Aber das hat was mit uns zu tun. Da ist irgendwas weg.
Das Mikro hat wieder diesen Störton. Das Mikro hat wieder diesen Störton.
Ja, hör mal, das sollte aber doch nicht sein, oder?
Ja, aber das ist. Sehen wir mal die Option, wackeln mal ein bisschen herum, ist dann weg.
Da unten ist es wieder, ne?
Genau, ist wieder da unten.
Hat der Hans das so schön fixiert? Aber wie man sieht, Fixierung hilft nicht. Kriegt nur das nächste Problem. Besser?
Können wir das Bett lassen?
Ausmachen?
Hm? Ja, wenn wir das Bett lassen können?
Dann wird es nicht aufgenommen.
Ach so, ja. Ja, aber es knistert hier die ganze Zeit.
Genau, es knistert schon.
Es ist das Gleiche.
Aber wir können den Dings...
Den machen wir mal, wenn wir das weglassen, haben wir keine Aufnahme. Das ist alles. Das
könnte auch Seite.
Ja. Ja das ist ja dann auf der Aufnahme drauf. Dann versteht man deine Sprache nicht richtig auf der CD.
Hast du denn das andere, ne? Dann nehmen wir das?
Das können wir das nehmen, genau.
Gut, dann leg das ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen deutlicher. Ich bin ja gleich fertig. Ist das okay? Machen wir gerade die Glocke. Machen wir gerade die Glocke. Das läuft, ja?
Das läuft.
Gut. Das war jetzt eine Option. Optionen sind nie perfekt, aber das ist das Leben immer.